toskanische Prediger mit dem Italienerblut, der braucht Platz zum Laufen. Ich kann beim Wort Gottes einfach nicht ruhig stehen, deswegen habe ich Daniel gefragt, Daniel, ist es okay, wenn ich mir ein bisschen Freiraum nehme? Wir sind sehr glücklich, heute mal wieder bei euch zu sein. Wir freuen uns, heute mal wieder mit euch zusammen Gottesdienst zu feiern. Und ich möchte jetzt alle noch begrüßen, die ich vorher noch nicht persönlich begrüßen durfte, zusammen mit meiner Frau Elke. Das hat heute auch mal wieder geklappt, dass sie dabei ist, Halleluja. Aber wir haben Leute in der Gemeinde, die jetzt einiges schon vorbereiten nachher und wir düsen dann gleich zurück. Wir haben unseren Ostergottesdienst dann um 16 Uhr. Also wenn jemand sagt, ich brauche es nochmal, 16 Uhr Breisach dann, Halleluja. Ich freue mich wirklich da zu sein und ich möchte als erstes noch einen Termin euch sagen. Am 7. Juni habe ich Geburtstag. Das ist jetzt eigentlich gar nicht so wichtig, aber ich hatte mir ein Geburtstagsgeschenk gewünscht und es wird erfüllt. Und ich hoffe, ihr erfüllt es mir jetzt auch. Ich möchte mit euch zusammen meinen Geburtstag feiern. Mit euch allen, mit unserer Gemeinde und mit La. Und zwar im Lobpreiskonzert. Und spielen wird der Thomas Fritz mit seiner neuen Lobpreisband bei uns in der Halle am 7. Juni abends. Ich gebe euch die genaue Uhrzeit noch durch, das muss ich mit ihm absprechen. Aber ich würde euch da gern alle da dazu einladen. Und ein paar Würstle werden wir auch noch hinkriegen. Halleluja. Ja, das war einfach so ein Wunsch. Ich habe gesagt, ich möchte gern mal ein Lobpreiskonzert haben. Und Thomas hat gesagt, Lothar, es passt. Wir können am 7. Juni. Die haben ja inzwischen eine 8-Mann-Band. Neue CD ist auch draußen und so. Und sie werde eine Tournee machen und bei uns beginnen. Und ich möchte euch alle gern da dabei haben. Das wäre schön, wenn ihr da alle kommen könnt. Es ist ein Samstagabend, deswegen passt sich das Pfingstwochenende, ist auch Ferien. Vielleicht müsst ihr dann den Gottesdienst eine halbe Stunde später machen, am nächsten Morgen. Halleluja. Oder wir feiern dann alle zusammen, machen durch. Machen eine Gebetsnacht und dann zusammen einen Gottesdienst. Wahrlich erlebt, er ist auferstanden. Amen. Wow, und deswegen sind wir hier. Und ich möchte heute zu euch sprechen über die Auferstehung, dass er zweimal auferstanden ist. Über die zweifache Auferstehung. Halleluja. Lasst uns mal lesen. Ich gebe jetzt richtig Gas, weil es ist kaiserkatholischer Pfingstgottesdienst. Und ich habe versprochen, ich versuche mich mal heute kurz zu halten und mit einer Stunde 10 hinzukommen. Und dann noch eine Predigt halt, aber als Einleitung sollte mir das reichen. Matthäus 3, Vers 13 bis 17. Dann kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wehrte ihm und sprach, ich habe nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt so sein. Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf. Und siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen. Und siehe, eine Stimme kommt aus dem Himmel, welche spricht, dieser ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Wohlgefallen gefunden. Wir lesen jetzt eine weitere Bibelstelle. Wir rutschen im Matthäus-Evangelium ein wenig weiter nach hinten auf 27 und dort die Verse 59 bis 66. Und Josef nahm den Leib und wickelte ihn in ein reines Leinentuch und legte ihn in seine neue Gruft, die er in den Felsen gehauen hatte. Und er wälzte einen großen Stein an die Tür der Gruft und ging weg. Es waren aber dort Maria Magdalena und die andere Maria, die dem Grab gegenüber saßen. Am nächsten Tag aber, der auf den Rüsttag folgte, versammelten sich die Hohenpriester und die Pharisäer bei Pilatus und sprachen, Herr, wir haben uns erinnert, dass jene Verführer sagte, als er noch lebte, nach 3 Tagen stehe ich wieder auf. So befiehl nun, dass das Grab gesichert werde bis zum 3. Tage, damit nicht etwa seine Jünger kommen, ihn stehlen und dem Volk sagen, er wäre von den Toten auferweckt worden. Und die letzte Verführung wird schlimmer sein als die erste. Pilatus sprach zu ihm, ihr sollt eine Wache haben. Geht hin, sichert es so gut ihr könnt. Sie aber gingen hin und sicherten, nachdem sie den Stein versiegelt haben, das Grab mit der Wache. Und jetzt lesen wir noch in Matthäus 28 die Verse 1 bis 7. und dann sind wir gerüstet, dann geht's los. Aber nach dem Sabbat, in der Morgendämmerung des ersten Wochentages, kam Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Und siehe, da geschah ein großes Erdbeben. Denn ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel herab, trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Ansehen aber war wie der Blitz und sein Kleid weiß wie Schnee. Aber aus Furcht vor ihm bebten die Wächter und wurden wie Tote. Der Engel aber begann und sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden worden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht die Stätte, wo er gelegen hat, und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferweckt worden ist. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Halleluja. Zwei Auferstehungsgeschichten sind es. Das eine ist die Taufe Jesu. Das ist die eine. Man muss wissen, dass die Taufe für Sünder ist. Die Taufe war für Sünder. Der Wegbereiter des Dienstes von Jesus war Johannes der Täufer. Ich möchte sagen, ein ganz heiliger Mann, der in der Wüste groß geworden ist, gutes Diätprogramm hatte. Man sagt, hat viel gefastet. Der hat sich bescheiden ernährt, mit Honig und so Sachen nur. Und er war ärmlich gekleidet, er lebte sehr, sehr ärmlich. Er hat alle Annehmlichkeiten in seinem Leben verweigert. Er wollte gar nichts Besonderes haben. Dieser Mann, der die Menschen mit der Wahrheit der Bibel beziehungsweise dem Wort Gottes konfrontierte, dieser Mann und ihnen die Sünde bewusst machte, bewirkte, dass sich Tausende von Menschen taufen ließen. Dieser ganz einfache, gekleidete Mann Johannes. Er sagte ihnen: Tut Buße! Kehrt um von eurem sündigen Lebensstil und lasst euch taufen als Zeichen zur Abwaschung eurer Sünde. Das war die Botschaft von Johannes. Und während er also taufte, da steht auf einmal plötzlich Jesus vor ihm. Jesus kommt zu Johannes. Johannes sagt zu ihm: Ich soll dich taufen? Nee, ja. Umgekehrt muss es sein. So geht es hier nicht. Hier läuft was schief. Das kann ja gar nicht sein. Du musst mich taufen, nicht ich dich. Moment, stopp. Und er bekennt damit zwei Dinge. Nämlich zum einen seine Unwürdigkeit, Jesus zu taufen. Er hat sich unwürdig gefühlt. Ich soll den Herrn taufen? Johannes der Täufer, der einen prophetischen Geist hatte, wusste, dass Jesus rein und sauber war. Dass er es nicht nötig hatte, sich taufen zu lassen. An ihm war nichts Böses zu finden. Johannes der Täufer wusste das ganz genau. Johannes, er verstand also gar nicht, warum man jemanden, der sauber und ohne Sünde ist, jetzt taufen soll. Das verstand er nicht. Das ging ihm irgendwie nicht in den Kopf rein. Das machte für ihn überhaupt keinen Sinn. Warum soll ich ihn taufen? Er ist der Sohn Gottes. Und das war einmal seine Unwürdigkeit. Und der Inhalt dieser Taufe ist für ihn, denn Johannes, Sünder kommen hierher. Das war für ihn Taufe. Also warum kommt Jesus hierher? Das verstehe ich gar nicht. Und irgendjemand hat jetzt gerade angerufen. Ich wollte noch was sagen. Vergiss nachher nicht dein Handy wieder einschalten, wenn ich fertig bin. Und in dieser Verweigerung sagt dann Johannes, der abgesondert war von Gott, eine heilige Stimme mit prophetischem Geist zu ihm: Ich habe es nötig, dass du mich taufst. Plötzlich entdecken wir, dass in der Gegenwart Jesus, selbst dem heiligen Mann, dem Johannes dem Täufer, seine Sünde bewusst werde. Er spürt die Heiligkeit, die dieser Mann, Jesus Christus, in sich trägt und dass er sie nicht hat, diese Heiligkeit. Er ist zwar von Gott berufen, ihm zu dienen, doch auch er hat Fehler. Und diese Haltung des Johannes hat mich beim Bibellesen und Studium ganz tief beeindruckt. Dieser Johannes, der so viel verzichtet hat, so viel hingegeben hat, er hat auf einmal diese Erkenntnis. Er verzichtet auf alle Annehmlichkeit in seinem Leben, ging schwere Wege in Entbehrung. Um für die Sache Gottes im Geiste scharf zu sein, hat auf so viel verzichtet. Und er sagt, dass er es nötig hätte, von Jesus getauft zu werden. Er hat erkannt, ja, selbst ich habe Sünde in mir und muss von dir getauft werden, Jesus. Und jetzt folgt ein fast unverständlicher Satz von Jesus. Lass es so geschehen. In anderer Übersetzung heißt es, lass es jetzt so sein. Denn es gebührt uns, die ganze Gerechtigkeit Gottes zu erfüllen. Das sind die Worte Jesu. Wo liegt denn die Gerechtigkeit Gottes, wenn Jesus sich taufen lässt? Wisst ihr, was ich schade finde? Dass Johannes diese Frage nicht gestellt hätte, dann hätte man nämlich jetzt eine Antwort darauf. Aber hat es halt nicht getan. Mir fällt dazu nur eins ein. Soweit ich die Bibel kenne, studiert habe, immer noch tue nämlich, dass Jesus sagt, ich bin gekommen, um einer von euch zu werden. Und deswegen muss er sich taufen lassen. Ich komme aus dem Reich, in dem man keine Sünde kennt. Aber ich bin zu euch gekommen. Ich bin durch den Heiligen Geist gezeugt und durch seine Kraft bewahrt vor jeglicher Sünde. Aber jetzt gehe ich in dieses Wassergrab hinein, um mich taufen zu lassen, eine Gerechtigkeit Gottes zu verkündigen. Das war der Auftrag. Ich, der heilige Sohn Gottes, werde im Rahmen dieser Taufe einer von euch Sündern. Symbolisch. Deswegen muss er diesen Weg gehen. Wisst ihr was, das bewegt mich wahnsinnig. Dass Jesus sagt, ich mache das für euch. Er wird wie ein Sünder. Der Sohn Gottes, wo das überhaupt nicht nötig hatte. Er konnte immer da oben feiern beim Vater. Immer Party, immer Spiel. Nein, es ist erstaunlich, dass Jesus unbedingt eine Taufe wollte. Er hat gesagt, nein, ich muss das tun. Ich muss wie ihr werden. Und wir, wollen wir es auch, frage ich mich dann oft. Wollten wir es auch? Denn diese Taufe hat ganz große andere Bedeutungen noch. Sie erklärt uns weiter den Willen, dass Jesus sich durch die Taufe auf Zeit und Ewigkeit mit allen, die an ihn glauben, verbinden will. Oh je. Dass er sich mit euch verbinden will. Amen. Halleluja. Taufe ist wie eine Verlobung. Und was heißt Verlobung? Naja, schauen wir mal, ob sich nicht noch was Besseres findet. Nein, es ist ein klares Versprechen. Zumindest für uns sollte es das sein. Da sagt man sich was zu. Und genau das hat Jesus getan. Halleluja. Man entscheidet sich für den Nächsten, obwohl man seine Schwäche kennt. Aus Liebe. Aus Liebe hat er sich zu uns entschieden. Er wusste, wie schwach wir sind. Das wird etwas festgemacht. Und genau das tat Jesus für uns. Und er macht es deutlich. Er ließ diese Handlung, diese Taufe an sich geschehen. Und während Johannes der Täufer dann ihn taufte, hob er ihm raus aus dieser Sündeverbindung als einen, der über das Sündegrab hinaus die Kraft besitzt und aufstehen kann. Der zwar mit den Sündern verbunden ist, doch nicht ewig im Lohn der Sünde verstrickt sein kann und wird. Das zeugt von der Taufe. Leute, die Taufe ist ein Herausheben aus dem Wassergrab für mich und uns, eine Art Auferstehung. Das ist die Taufe. Amen. Die Sünde hat den Tod und das Grab verdient auf Ewigkeit. Aber die Taufhandlung hat das Göttliche dennoch, dieses trotzdem das Wieder-Herausholen aus dem Grab. Das ist Taufe. Und dieses Symbol geben wir irgendwie unter die Haut. Das ist Taufe, das, was wir alles vollzogen haben. Das Gleiche lässt Jesus an sich geschehen. Zwar nur im Wasser, fast nur fiktiv, dichtet er diese symbolische Handlung und doch hat sie ganz besonderes Gewicht. Er will uns das ganz klar zeigen. Ich habe es überwunden. Hier sehe ich bei Jesus die erste Auferstehung in seiner Solidarität zu uns Sündern. Dass er sagt, ich gehe da auch durch. Ich brauche diese Taufe. Ich muss das haben. Diese erste Auferstehung. Jetzt komme ich zur zweiten Auferstehung. Die, wo der Osterhase die Eier bringt. Nein. Familie-Gottesdienst. Warum ist Eier rot und grün sein? Nein, Quatsch. Wir kommen zur zweiten Art. Das Gleiche geschah nämlich wo? Am Kreuz. Am Kreuz von Golgatha geschah genau das Gleiche. Nämlich dort wurde was auf ihn geladen? Alle Sünden der Menschheit. Er durchlitt den Lohn der Sünde. Den Lohn der Sünde, was ist das? Der Tod, den durchlitt er am eigenen Leib. Nicht, weil er gesündigt hatte. Nein, weil er sich entschieden hat, als Heiliger mit uns Sündern verbunden zu sein. Wisst ihr, Jesus hat A gesagt. Er hat A gesagt und B gelebt. Ganz klar. Er hat nicht bei A Stopp gemacht und gesagt, okay, Vater, das Taufe war ja noch ganz okay. Das mit dem Wasser, das geht ja gerade noch so. Und jetzt noch 10 Peitschehebe, aber jetzt ist gut. Das Kreuz soll der Josef da tragen, aber dran nageln kann jemand anders. Nein, er hat gesagt, ich muss es tun, weil ich mit ihnen verbunden bin. Weil ich sie liebe, muss ich dieses B leben. Er ist kein Herr der Sprüche, der Eindruck schinde und Massen faszinieren will. Das war er nicht. Er ist der Weg, er ist die Wahrheit, er ist das Leben. Amen. Und das, was er sagt, lebte er bis zum Tod. Er hat nicht vorher Stopp gemacht. Dort am Kreuz ruft er dann, es ist vollbracht. Er ist durchgegangen, er hat nie Stopp gesagt. 100%ige Identifikation mit den Sündern. Nicht 88%. 99%, 100%, aber zugleich auch den Lohn der Sünde am eigenen Leben durchlitten. Er hat es auf sich genommen. Er, das Leben ist, stirbt, fährt hinab in das Totenreich. Er nimmt das alles auf sich. Es gibt ein paar wunderbare Winkelstelle in der Schrift, die ja auch beschreibe, was dort geschah in diesem Totenreich. Er hat dort im Totenreich was verkündigt. Hey, hallo Leute, die, die an mich glauben, werden mit mir gehen. Woo! Wisst ihr, was da für eine Party war in dem Bereich vom Totenreich, wo er war? Das muss eine Versammlung gewesen sein, da hat's gebebt. In dieser Zeit der Ewigkeit, als Jesus hinabfuhr in dieses Totenreich. Ich stelle mir das oft mal so bildlich vor, was da abging. Wo Jesus da stand und sagt, hey, heute ist der Tag. Ich habe den Tod überwunden. Die Bibel erklärt uns ja, dass das Totenreich in zwei Bereiche aufgeteilt ist. Das ist einmal das Totenreich derer, die ungläubig verstorben sind. Und dieses Totenreich hat er nicht aufgesucht, könnt ihr nachlesen. Er ist im Glaube und Vertrauen an seinen Vater im Himmel verstorben. Und so kam er wohin? In das Totenreich derer, die im Vertrauen und Glaube, dass Gott den Messias senden wird, verstorben sind. In das Totenreich ist er gegangen. Und er hat gesagt, hallo, ich bin's. Ich bin der Messias. Amen. Heute hat der Tod die Macht über euch verloren. Ich bin es, auf den ihr gehofft und gewartet habt. Amen. Und ich werde euch zum Leben dienen. Was muss da für eine Party gewesen sein? Was muss da für eine Freude gewesen sein? Was für ein Gottesdienst zwischen Karfreitag und Ostersonntag dort in diesem Totenreich? Party! Uhu! Was für ein Bebe! Was für ein Lobpreis! Ein Vulkan des Glaubensbekenntnis! Da hat es gedonnert und geblitzt, kann ich euch sagen. Da ging die Post ab. Und nun könnten ihre Augen sehen, was sie nämlich im Glaube und im Herzen bis zum Tod in sich getragen haben. Jetzt durfte sie es mit eigenen Augen sehen. Dann kehrt er zurück in die sichtbare Welt. Dort lag sein Leichnam. Und sein Geist, er kehrte zurück und belebte diesen Leichnam und transformierte ihn zu einem Auferstehungsleib, der keine Begrenzung mehr hatte wie der natürliche Leib. Er hatte einen unsterblichen Leib. Die Kraft Gottes war da und der Tod war besiegt. Leute, das Blut Jesu ist und bleibt die Grundlage unserer Lösung, unserer Errettung, Vergebung und so weiter und so weiter. Das Blut Jesu ist es. Es ist eine so entscheidende Haltung, der wir am heutigen Ostersonntag gedenken. Der letzte Feind, den der Mensch auf dieser Erde hat, ist wer? Ist der Tod. Unsere Gesellschaft liebt dieses Thema nicht. Ich weiß, es wird verdrängt. Von Tod redet man nicht gern. Es tut auch weh, wenn man jemanden verliert hier auf dieser Welt. Ich habe dein Herz vorher gespürt, was da in dir gegangen ist, wenn man so eine Nachricht verkünden muss. Die Menschen, die ein Alter erreicht haben, wo sie wissen, bald wird es da sein, der Tod wird kommen, werden oft aus der Gesellschaft rausgenommen. Wir sind so hilflos bei Menschen, die dem Tod ins Angesicht schauen. Für gesunde Menschen ist doch oft der Gang ins Krankenhaus, wo es um Leben oder Tod geht, oft ein schwerer Weg. Sie fühlen sich oft hilflos und ohnmächtig, gerade wenn du weißt, ich muss da jemanden besuchen. Vielleicht ist heute das letzte Mal, wo ich den besuche. Das wisst ihr, ich kann euch sagen, das geht mir auch als Pastor so. Ich mache oft kranke Besuche und solche hilflose Besuche, die geschehen halt. Der Mensch hat dem Tod nichts entgegenzuhalten. Der Tod ist stärker. Jeder Mensch muss einmal sterben. Aber die Nachricht von Jesus Christus ist großartig und einmalig. Nämlich, er hat den Tod besiegt. Amen. Und er hat ihm die Macht genommen. Amen. Er hat es wirken, er hat es geschehen lassen. Und schon im Alten Testament sind schon ein paar Tote auferstanden. Um die Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass der Tod nicht das letzte Wort spricht. Elisa und so weiter, es gibt so viele. Da ist jemand, den wir nicht sehen, er hat Macht über den Tod. Und als Jesus in seiner kurzen Dienstzeit gelebt und gehandelt hat, begegnet er einem Trauerzug mit einem verstorbenen Jüngling. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Da ziehen die da so ganz traurig zum Friedhof hinaus und dann kommt Jesus und sagt, hey, steh auf. Und wisst ihr was? Wurde auf einmal, hey, Schlagzeug raus. Sieg in Jesu Namen. Eine Freudenfeier, keine Trauerfeier. Jesus hat den Tod besiegt. Da ist einer vom Tod wieder zurückgekehrt und lebt. Oder Lazarus. Boah, hey, wisst ihr, wie das stinkt? Ich habe Ersatzdienst gemacht und da ist ein Haus mit sieben, da sind sieben Menschen drin gestorben. Und ich stand an diesem Haus und musste rein und boah, Leute. Die sind alle verbrannt. Das ist grausam, dieser Geruch. Und ich kann mir das vorstellen, da gab es diese Verwesungsgerüche. Tagelang lag der drin. Und Jesus sagt, Lazarus, jo, raus. Wisst ihr was, ich wollte mit Jesus mal über den Friedhof gehen. Halleluja. Sagst du, Jesus, komm, lass uns mal den Spaß machen. Lass uns mal ins Krankenhaus gehen, erst Intensivstation, raus. Ich wollte mal die verdutzten Blicke der Ärzte sehen. Wisst ihr, dass wir diese Gaben haben? Wir müssen es aber umsetzen. Jesus hat gesagt, ihr werdet genauso Dinge tun wie ich, noch größere. Amen. Sein Freund, der stirbt. Und er sagt, komm raus. Und jetzt, dieser Mann, der alle hier zum Leben erweckt hat, jetzt stirbt er selber. Alles soll jetzt vorbei sein. Nein, Gott ist mit ihm und sendet seine Auferstehungskraft in ihn, so dass er später sagen kann, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Amen. Und er bringt eine Botschaft, mit der wir uns verbinden können. Matthäus 27, 51. Und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss entzwei von oben bis unten und die Erde bebte und die Felsen zersprangen und die Gräber öffneten sich und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden aufgeweckt. Was für eine Party auf dem Friedhof in Jerusalem! Christus starb am Kreuz und die Toten sind aufgestanden. Buh, was ist jetzt los? Er stirbt, andere werden erweckt. Was für eine Botschaft, die hier ganz klar vom Himmel her gelebt wird. Sein Sterben ist unser Leben. Sein Leiden ist unser Gewinn. Ostern ist ein Partyfest. Und weiter heißt es dann, und sie gingen nach seiner Auferweckung aus den Gräbern und gingen in die heilige Stadt und erschienen viele. Halleluja. Warst du gestern nicht noch tot? Ja. Boah. Hey, das dürfen wir erleben. Ein Ostergetümmel in den Verwandtschaftsbeziehungen, als plötzlich Tote da standen und sagen, hallo, habt ihr für mich mitgedeckt? Wie? Ja, ich möchte heute mitfeiern. Da war was los. Welche Lebensbotschaft, die dort einzelne Leute weitergaben. Er, der das Leben ist, wird gekreuzigt. Andere werden erweckt, stehe auf und verkündet, der Tod ist besiegt. Und der Tod, er spricht so scheinbar noch das letzte Wort, aber er hat durch Jesus Christus seine Kraft verloren. Er versucht immer, das war's. Wir bekommen nach dem Sterben einen Auferstehungsleib. In der Hoffnung auf Jesus Christus werden wir ewig mit ihm leben. Das ist der Trumpf, Leute, den wir haben. Den Triumph, nämlich den Sieg mit Jesus Christus. Und so brauchen wir nicht mehr ohnmächtig Schweige gegenüber dem Tod, sondern es lebt wie ein göttliches Dennoch in uns. Und dennoch werden wir mit Jesus Christus gehen, denn dennoch haben wir den Sieg. Auch wenn mal jemand aus unserer Mitte stirbt, wenn wir wissen, er ist mit Jesus Christus gegangen worden, wird er auferstehen. Amen. Wir werden mit ihm Party feiern im Himmel. Amen. Halleluja. Ich freue mich auf meine rote Wolke mit dem Spoiler. Keine Geschwindigkeitsbeschränkung. Wir marschieren durch unser Leben, werden mit Würde alt und gehen zu guter Letzt in unserem Glauben an Jesus Christus durch diesen letzten Atemzug und wissen aber, dass dieser Feind besiegt ist. Amen. Christus, der in mir wohnt, ist das Leben. Ich werde auferstehen. Leute, das ist die Osterbotschaft. Und da brauchen wir nicht traurig sein. Er trank den Kelch des Leides bis zur bitteren Neige. Lukas 12,50. Als Abraham seinen Sohn Isaak opfern sollte, spricht Gott im letzten Moment, halt! Und nimmt an der Stelle ein Widder für Isaak. Bei seinem Sohn spricht Gott nicht halt. Er sagt, du musst da durch, weil ich sie liebe. Und weil du den Tod besiegen wirst, musst du in den Tod hinein. Er gibt seinen Sohn total für uns hin. Aber welcher Triumph wird da draus? Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein? Welcher auch seines eigenen Sohnes nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle hingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Römerbrief. Was dem Teufel totaler Triumph erschien, wurde seine totale Niederlage. Haha, hat er gemeint, jetzt habe ich sie geschafft, vergesst. Denn das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Und wir dürfen einziehen in das Reich des Herrn. Wahrlich, er lebt und hat den Tod besiegt. Amen. Ich wünsche euch ein gesegnetes Osterfest und halte es fest in deinem Herzen. Ich hoffe, ich habe nicht überzogen viel. Halleluja. Preist den Herrn. Lasst uns noch gemeinsam beten. Wir stehen auf, die wo aufstehen können. Halleluja, Jesus. Herr, wir möchten dich anbeten. Herr, wir möchten dir die Ehre geben. Du hast den Sieg über den Tod errungen am Kreuz von Golgatha. Aus Liebe zu uns. Herr, wir möchten dir Danke sagen, dass wir heute feiern dürfen, nämlich den Sieg über den Tod. Und wenn auch Menschen aus unserer Mitte gehen, wir wissen, wir werden sie wiedersehen, weil der Tod keine Macht mehr hat in dieser Welt. Er hat verloren in Jesu Namen. Danke, Herr, für deinen Sieg. Danke für deine Einheit, Herr. Danke für deine Liebe, Gnade und Barmherzigkeit. Und Herr, ich bitte dich jetzt um mächtiges Segen, dass du durch den Raum hindurchgehst und jedem
jedem, der heute hier ist, diese Wahrheit ins Herz hineinlegst. Jesus Christus ist für mich ans Kreuz gegangen und ich muss Klarheit und Wahrheit mit ihm machen. Und dann darf auch ich dem Tod sagen, unter meine Füße, du hast verloren, in Jesu Namen. Amen. Der Herr segne euch. Amen.